zu sagen, Mensch, eigentlich hat es ganz viel mit Reputationsmanagement zu tun. Wir haben nur ein bisschen andere Terminologie. Es ist eben, EAT ist vielleicht ein Google-Konzept, aber eigentlich das, was große Marken schon immer gemacht haben.
Die Analyse ist sicherlich auch eine der spannendsten, die man machen muss, weil darüber natürlich viele Leute diskutieren und sagen einfach, also seitdem AI-Overviews draußen sind, Impressions hoch, Klicks runter.
Wie lang ist noch Zeit, diese Analyse zu machen?
Ja, nicht mehr lang, weil 16 Monate laufen ja bald ab.
Das heißt dann so Context Drift, wenn man eine Abfrage macht und dann sagt, okay, ich habe eine Frage hinterher. Okay, super, danke für die Antwort. Da habe ich noch eine Frage. Und das jedes Mal, wenn ich nachfrage, würde sich das technisch ein Turn nennen. Und wenn ich mal in so einem Prompt, in so einer Konversation so 12 bis 15 Turns gemacht habe, kann es sein, dass die KI einfach vergessen hat, was deine Anweisungen davor waren.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Heute wird es spannend, denn wir reden über den neuen KI-Leitfaden, den Google rausgebracht hat und über das Ende der traditionellen Suche, die von Google angekündigt wurde, nämlich auf der Google I/O-Konferenz. Aber trotzdem sprechen wir auch noch über das Thema, was können wir eigentlich mit MCPs heute machen, was können wir mit Claude machen und wie ordnen wir das ganze Thema AI-Search, Geo, SEO und so weiter ineinander ein. Und dazu habe ich einen absoluten Experten eingeladen und langjährigen Freund und ehemaligen Geschäftspartner, nämlich den Alexander Holl von der 121 Watt. 121 Watt, 1-to-1-Watt, weil nämlich da ging es darum, um 1-zu-1 Seminare zu machen und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Spannendes. Das macht der Alexander schon seit sehr, sehr vielen Jahren, ist ein absolutes Urgestein in der Suchmaschinenoptimierungsbranche, ist auch einer der Leitmoderatoren auf der SMX München schon seit vielen, vielen Jahren und dort auch involviert in dem Beirat und ja, sexiert sozusagen die ganzen Themen und hilft bei der Auswahl. Und ich sag mal so, es gibt, glaube ich, wenig Leute, die so viel Überblick haben über die verschiedenen Themen und so viel Einblick in verschiedene Teilthemen des Online-Marketings, von SEO über Analytics und jetzt auch über so technische Themen wie MCP, wie den Alexander. Und das liegt auch daran, weil er tatsächlich ja bei einer der ersten Suchmaschinen dabei war. Aber das möchte ich, dass du es selber erzählst, sonst erzähle ich da was Falsches. Aber Alexander hat im Suchmaschinenmarketing gearbeitet, bevor es Google gab. Und das ist wirklich was Spannendes. Und wurde dann, ich korrigiere mich, falls ich falsch bin, wurde von Google sogar gekauft. Also Alexander, Welcome zum Marketing Meets Technology Podcast. Aber stell dich kurz mal vor, was ihr so macht und wer du bist.
Also Timon, danke für die Einführung und natürlich habe ich jetzt so ein paar Sachen. Also ich wurde nicht von Google gekauft, das wäre schön gewesen, ne? Aber tatsächlich, ich bin Gründer, Geschäftsführer der 121 Watt und wir haben so circa 70 Themen, die wir vermitteln rund um das Thema Digitalmarketing und KI und machen das, glaube ich, so auch mit 70, 80 Referierenden. Ich selber habe aber immer noch so einen großen Fokus auf dieses ganze Thema Wissensvermittlung. Und es ging irgendwann so 1996 los, weil da kam ich in Berührung mit dem Thema Internet. Und dann 2000, so wie du das gesagt hast, war ich bei einer Suchmaschine, die hieß Alta Vista. Und es war die eine große Suchmaschine eben vor der Google-Zeit. Und falls ihr jetzt zuhört und sagt, ihr nickt, dann weiß ich, dass ihr alle wahrscheinlich keine 2000er oder 90er Jahrgänge seid, sondern wahrscheinlich 60er oder 70er Jahrgänge. Ansonsten würdet ihr diese Firma Alta Vista nicht kennen. Aber tatsächlich ernsthaft, dieses Thema Google bzw. Suche hat mich sehr früh beschäftigt und 2015 kamen dann so diese KI-Themen eigentlich auch für mich persönlich dazu, weil Google plötzlich darüber geredet hat und dann hat sich das so 2020 bei uns verstetigt, ne? Und seit inzwischen 5 Jahren mache ich nichts anderes als in dieser Schnittstelle Digitalmarketing und KI.
Ja, super spannend. Deswegen lass uns auch gleich mit dem KI-Thema einsteigen. Du bist ja auch immer wirklich sehr vorne mit dabei, wenn es darum geht, welche Änderungen welche Änderungen Google einplant und welche Änderungen es auch zur KI gibt, weil ihr dazu ja auch echt sehr viele Seminare habt. Und deswegen, meine Frage ist, Google hat ja vor den letzten paar Tagen einen neuen KI-Leitfaden rausgegeben. Das heißt, sie haben sich zum ersten Mal dazu geäußert, was eigentlich gemacht werden soll, um für, und sie nennen es ganz explizit AEO und Geo optimiert werden soll. Und da würde mich mal deine Meinung zu interessieren und vielleicht erklärst du auch ein bisschen, was in diesem Leitfaden drin steht.
Ja, also was total interessant, der Mai war hochinteressant, ne? Weil da gab es, was du ja auch schon am Anfang gesagt hast, die I/O-Konferenz, wo Google gesagt hat, guck mal, das ist the next search. Dann hat am 15. Mai, glaube ich, war es, hat Google einen neuen Leitfaden rausgebracht, Optimizing Your Website. Und was aber, glaube ich, nicht so in der Community vertreten war, war ein wahnsinnig interessanter Artikel von Bing, die auch ein bisschen was dazu gesagt haben. Und Mike King, ein sehr bekannter amerikanischer Suchmaschinenoptimierer, Relevance Engineer, muss man fast sagen, weil das ist ja so, wie er sich selber sieht inzwischen, der hat dann auch ein bisschen dazu was kommentiert. Und am Ende geht es eigentlich darum, dass gerade diese ganze SEO-Geo-Community so irgendwo so zwischen ja, SEO ist tot, braucht keiner mehr, Geo ist die Zukunft, ach, Geo ist doch gleich SEO, nee, Geo ist AEO, ne, ach, das ist doch das Gleiche in neuen, alter Wein in neuen Schläuchen, das neue Snake Oil und eigentlich auch eine nicht nur fachliche Diskussion, sondern ich glaube auch durchaus emotionale Diskussion, worüber wir eigentlich gerade reden. Ne? Und ich weiß überhaupt keine Ahnung, wie du dazu eigentlich stehst, ob du sagen würdest, Geo ist gleich SEO oder das total anders sehen würdest.
Also sehr spannend. Also unsere Meinung dazu ist, oder meine ganz konkrete Meinung ist dazu, ich finde, also erst dachte ich, wow, jetzt wird es wirklich rasant schnell anders. Ja? Also ich dachte so, als dann die ersten Suchen mit ChatGPT und auch Gemini so richtig gute Ergebnisse gebracht haben, dachte ich, das verändert das Game jetzt schon sehr. Dann natürlich tiefer eingestiegen, das ist so die letzten 2 Jahre passiert, und dann verstanden, dass natürlich die, also um Halluzinationen zu reduzieren, ein Grounding angewendet wird, was halt den Search-Algorithmus, also was halt klassisch auf die Google-Suche und Bing-Suche zurückgreift, um die Daten zu validieren. Und dann plötzlich ist man wieder ganz klassisch bei SEO. Ja, das heißt also, SEO hat noch eine große Relevanz jetzt gerade, um die richtigen Seiten und richtigen Citations dem LLM zuzuführen. Und dadurch basieren die beiden Themen aufeinander. Sie funktionieren aber grundlegend anders. Das muss man auch mal sagen. Sie funktionieren grundlegend anders. Nur da ein ChatGPT und ein Gemini noch keine Spam-Filter drin haben, macht es total Sinn, ein Google-System zu verwenden, wie die Google-Suche, um sich vor Spam zu schützen und Falschinformationen. Deswegen langfristig, I don't know, aber jetzt momentan ist es so, SEO immer noch hochrelevant und das sehen wir auch bei den vielen Kunden, die wir haben. Wenn der Kunde gut in SEO ist, ist er meistens auch schon grundlegend ganz gut in der KI-Suche sichtbar. Aber die KI-Suche braucht andere Maßnahmen oder aufbauende Maßnahmen auf SEO, um da sichtbar zu sein. Ich ordne das mal so ein. Mhm. Und dann gibt es aber fairerweise natürlich noch andere Begriffe, da wünsche ich mir gerne, dass du sie mal einordnest. Nämlich AEO ist ja Answer Engine Optimization und Geo ist Generative Engine Optimization. Und das ist ja schon auch ein Unterschied, den Google da trifft. Und vielleicht sollten wir den auch treffen, weil wir mischen das natürlich alles so zusammen in einen Hut, was jetzt am Anfang vielleicht auch noch okay ist, aber später dann durchaus feiner aufgetrennt werden muss.
Also ich wollte jetzt auch gar nicht sozusagen die Rolle plötzlich tauschen und jetzt bin ich der Gastgeber und frage den Timon, dass ich das so zurückgebe, aber ich dachte, weil sich eben so die Branche so ein bisschen uneins ist, ne? Und ich muss das ein bisschen anekdotisch herleiten, also wir machen ja relativ lang jetzt schon, haben relativ früh gestartet mit einem Geo-Seminar und dann komme ich immer so an den Punkt, dass Leute sagen, sag mal ehrlich Alexander, sind wir jetzt eigentlich nur in einem sehr fortgeschrittenen SEO-Seminar? Diskutieren wir eigentlich nicht die ganze Zeit SEO und dann sage ich ja und nein. Ne? Irgendwie ja und irgendwie nein. Und ich glaube, für mich, und das ist das zentrale Element. Also Google hat diesen Leitfaden rausgegeben und wenn man den jetzt mal kurz zusammengefasst hat, heißt es, Timon, entspann dich, Geo ist gleich SEO. Ne? Gibt ein paar Mythen, LLM.txt, ne? Braucht ihr nicht. Ja, und so haben die das relativ schnell abgearbeitet. Eigentlich haben die gesagt, SEO ist gleich Geo. Und dann hat aber Bing einen Artikel dazu geschrieben und den fand ich deswegen bemerkenswert, weil die meiner Meinung nach das am klarsten differenziert haben. Die sagten, guck mal, wir haben mit der sozusagen der Google-Suche, die wir alle als SEO kennen, haben wir ein Informational Retrieval System. Mhm. Und was die KI-Suchen machen, ist ein Information Synthesis System.
Korrekt.
Daraus ergibt sich schon einiges, weil was... Also erstmal, ich fange mal an mit diesem Bild Information Retrieval, heißt ja eigentlich, Google crawlt indexiert Dokumente, ne, und gibt die halt in eine bestimmte Rangreihenfolge. Ja, und der Nutzer gibt ein Keyword ein und sagt, okay, ich kriege mal ein paar Resultate und das Ziel war immer für uns auf 1 zu sein. Aber der Nutzer hat am Ende entschieden schon mal, wo er draufklickt. Ne? Und natürlich war immer 1 ein Vorteil. Aber klar, der Nutzer entscheidet selber eben und ist selber verantwortlich für das, worauf er klickt. Und wir auf der Webseite versuchen dann zu sagen, hey, lieber Nutzer, du kamst über Google, jetzt versuchen wir dich zu überzeugen, dass das alles gut ist, worauf du geklickt hast. Ja, also wir haben den Nutzer bei uns gehabt und haben ihn dann überzeugt. Bei dem, was eigentlich die KI-Suchen machen, ist das, glaube ich, schon anders. Es ist nicht das Keyword, sondern es ist ein Prompt. Und jetzt kann man sagen, naja, wo ist der Unterschied? Aber ich glaube, der große Unterschied ist, das, was die Nutzer machen, ist eine Aufgabe, die sie erledigen wollen. Das, was sie in der alten im Information Retrieval gemacht haben, war ein Keyword, wo sie sagten, schauen wir mal, vielleicht finde ich da eine Lösung. Und was macht jetzt die KI? Die KI schickt eine ganze Menge Suchabfragen los und am Ende, und darauf kam es mir an, muss aus den Quellen, die sie gefunden hat, muss sie am Ende eine Zusammenfassung schreiben und die KI ist verantwortlich für das Resultat, nicht der Nutzer. Mhm. Also wenn die KI missbaut, dann wirst du, Timon, sagen, oh, das finde ich jetzt aber echt schlechtes Ergebnis. Ich dachte, darauf könnte ich mich verlassen, auf diesen Gesundheitstipp. Ja? Und das macht, glaube ich, einen gewissen Unterschied. Weil wenn man das überlegt, muss die KI muss nach Beweisen suchen, dass das, was sie über dich weiß, auch wirklich richtig ist.
Ja, korrekt. Ja? Das ist ja, so, das ist ja das große Thema.
Mhm. Ja, sorry, Timon.
Nein, ich sag nur,
das ist das große Thema. Setzen mache.
Nein, ich finde es total spannend, weil dieses die Suche nach der Wahrheit ist eine extrem schwierige und diese Problematik gibt es in vielen Themen. Zum Beispiel, ich will es mal darstellen, eine Halluzination ist also bei einer KI was ganz Besonderes, weil sie Informationen dazu erfindet. Ein klassisches Computersystem würde sagen, ich weiß es nicht oder Error. Ne? Wenn du dem System etwas fragst, wo es keine Daten zu hat. Ein KI-System geht in sein Foundation-Modell, in sein Trainingsmodell und erzählt dir dann irgendwas, was es glaubt, was richtig wäre. Und das ist was ganz Besonderes. Und jetzt hat man diese Thematik und das hat man im Internet sehr häufig, und zwar zum Beispiel Wetterdaten. Du kannst das Internet fragen, wie ist das Wetter, aber du brauchst Sensoren vor Ort, die dir sagen, wie das Wetter ist, um diese Echtheit der Daten zu haben. Das nennt man auch Oracle, ja, also ein Orakel braucht man im Prinzip, was einem die Wahrheit sagt. So, und das hatte die KI am Anfang nicht. Und trotzdem waren die Ergebnisse ziemlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis auf so ein paar Sachen. Wenn du gefragt hast, wer ist der Bundeskanzler, dann war es immer Olaf Scholz, ja. Obwohl vielleicht schon ein anderer am Start war. Und dieses Grounding ist ein genialer Mechanismus, wie man ein Orakel erzeugt, was einem die Wahrheit geben kann. Natürlich auch, und das hast du gerade schön gesagt, aus der Zusammenfassung. Ne? Es nimmt viele Quellen und vergleicht die miteinander und versucht, die größte, sag ich mal, wenn viele sagen, das ist die Wahrheit und ein paar sagen was anderes, dann nimmt er die Wahrheit von den meisten. Oder genau, von autoritären Quellen.
Und das würdest du, wenn du eine KI wärst, auch und sagen, da bin ich mir sicherer, dass das richtig ist. Ja?
Ja.
Und wenn man darüber nachdenkt, dann gibt es nämlich schon ein paar Konsequenzen. Ja? Weil wir haben alle immer gesagt, in der SEO, EAT ist wichtig. Ja? Und jetzt würden wir in der Geo sagen, EAT ist wichtig.
Ja.
Aber vielleicht ist es einfach so, dass EAT wichtiger ist als jetzt in der KI-Suche als früher, weil die KI muss immer nach Evidenz suchen, immer nach dem Beweis, stimmt es, ja, und dazu gibt es ja auf der einen Seite gibt's die eigene Webseite, ja, was bei dir draufsteht, aber auch die externen Beweise. Ja, und externe Beweise könnten zum Beispiel bei der 121 Watt sein. Wir haben ein SEO-Seminar oder ein Geo-Seminar und sagen, hey, das ist super und das und das und das und wir sind toll und etc. Und wir könnten auch eigene Bewertungen drauf haben.
Ja.
Aber viel spannender wäre es, wenn die KI sagen würde, ja, aber das habe ich auch 70 Mal von außen bestätigt bekommen. Ja, dass das so ist. Ja. Und damit ist man plötzlich mittendrin und sagt, ja, wie bauen wir Trust auf? Und jeder, der sich mit SEO beschäftigt, weiß, das war schon früher wichtig. Es ist halt jetzt nur noch wichtiger geworden. So glaube ich das. Ne? Also es ist nicht sozusagen, das eine ist weg und deswegen können wir alles, was wir da gelernt haben, vergessen, sondern es geht, glaube ich, ein bisschen um Prioritäten, die wir vielleicht neu setzen müssen.
Ja, absolut. Das Interessante ist natürlich auch, warum bringt Google so einen neuen Leitfaden raus? Und das ist natürlich auch auch wenn Sachen funktionieren, wo sie sagen, sie funktionieren nicht, um einfach wieder dem ganzen SEO-Thema, Geo-Thema, Optimierungsthema etwas Einhalt zu gebieten, weil sie natürlich immer das Problem haben, wenn die Leute anfangen zu optimieren, verfälscht es die Ergebnisse und das wollen sie eigentlich ungern. Sie wollen auch eigentlich, wollen sie von der Systemlogik es selber hinbekommen, dass sie ein perfektes Ergebnis erzeugen können, aber das können sie nicht, wenn Leute anfangen zu optimieren und Tricks zu verwenden. Siehst du das auch so oder sagst du, nee, das ist jetzt total sinnvoll, was die geschrieben haben? Oder ist es wie die Webmeister-Guidelines, etwas mit Vorsicht zu genießen?
Ja. Also vielleicht, ich glaube, ich habe zwei Zugänge dazu. Also das eine, und das muss ich ehrlich sagen, das finde ich kritisch, einige in der Szene haben jetzt angefangen zu sagen, ah krass, guck mal, wir haben jetzt Tests gemacht. Weißer Text auf weißem Hintergrund. Wow, krass, das funktioniert. Listicles. Pass auf, du schreibst, wer sind die 10 besten Geoberater? Und dann schreibst du das auf deine eigene Seite. Zufällig bist du natürlich Nummer 1, aber schreibst deine Wettbewerber und die KI zieht es. Und Und ich komme jetzt mal wieder aus dem Seminarkontext, weil wir schulen jetzt keine Affiliates und keine kleinen Websites, sondern echt große Unternehmen, die zu uns kommen. Und ich halte diese Strategie für gefährlich. Nicht nur, weil sie, glaube ich, nur kurzfristig funktioniert, sondern ich glaube, wir haben bis zu so einem gewissen Punkt, hätte ich jetzt gesagt, Geo ist auch so ein bisschen SEO, wie wir das eigentlich seit 2012 schon hätten tun sollen. Das haben wir aber nicht. Das haben wir nicht, weil wenn ich heute jetzt fragen würde zu auch Teilnehmern und überhaupt mal so draußen sagen, sag mal Knowledge Graph, Entitäten, Topical Authority, was habt ihr gemacht? Keyword Backlinks, Title and Description. Und ganz viele dieser Dinge war sozusagen, das ist SEO 2012. Ja? Aber was jetzt passiert ist, es gibt eine unglaubliche Nervosität bei den Unternehmen, die heißt, oh krass, das ist ein ganz neues Thema, wir tauchen da gerade nicht auf. Ja, und ich merke das gerade bei jetzt Einladungen, die ich habe, das ist dann gar nicht so im Bereich Technical SEO, sondern ich spreche in den nächsten 3 Wochen bei so ein paar Geschäftsführungsrunden und die interessieren sich gar nicht für Tipps und Tricks, sondern die sagen, Mensch, das ist ein neues Thema, wir wissen gar nicht, wie wir uns dem stellen sollen. So, warum mir das jetzt so wichtig ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist, ich habe total Angst vor diesen ganzen Tricksereien, die wir so in der SEO kannten. Und Timon, du weißt, wie lange wir das beide schon machen. Ja. Weil was wird am Ende passieren? Diese Aufmerksamkeit, die wir gerade bei C-Level haben, die wird wieder schwinden und sagen, ach ja, weißer Text auf weißem Hintergrund, ein bisschen Spam und dann sind wir wieder da irgendwie in der KI-Suche drin.
Ich gehe noch einen Schritt weiter.
Das halte ich persönlich für total gefährlich, weil wir jetzt einmal kurz Aufmerksamkeit haben und wenn wir die wieder mit technischen Tricks wieder dazu bringen, dass sie sagen, es ist halt irgendwie so ein Tech-Quatsch. Ne? Wir kümmern uns wieder um die großen Themen. Dann haben wir, glaube ich, unser Window of Opportunity haben wir einfach nicht genutzt.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich baue auf dem auf, was du gerade sagst. Ich glaube, dass wir zum ersten Mal wieder als, ich nenne es mal SEO-Branche, die Chance haben, im C-Level und auch darunter ernst genommen zu werden und nicht als die Spammer, Nerds und die Leute, mit denen man schlechte Erfahrungen hatte, wahrgenommen zu werden, weil wenn man mal zurückgeht auf, ich sag mal so 2012 bis 2014, da war das schon so, da war SEO in den Geschäftsführungsetagen schon sehr verrufen und da haben gesagt, nee, mit den Leuten wollen wir eigentlich arbeiten, wir machen Facebook-Ads und wir machen Google-Ads. Und das liegt daran, woran liegt es? Das liegt daran, dass ganz, ganz viele Leute, ich bin da echt vorsichtig, aber auch Glücksritter, das Thema genommen haben, da einfach hart reingegangen sind, haben Platz 1 versprochen, ganz viel Traffic und haben dann echt Müll abgeliefert. Ja, und auch teilweise auch Seiten zerstört. Und diese Leute waren natürlich total verbrannt für dieses Thema. Und wir haben jetzt gerade die Chance, das erste Mal das wieder zu korrigieren, aber ich glaube, wir laufen wieder in die gleiche Richtung rein, wobei ich fairerweise sagen muss, auch die ganzen KI-Berater laufen in die gleiche Richtung rein, weil da auch sehr, sehr viele selbsternannte KI-Berater, ohne das jetzt werten zu wollen, ja. Wir haben eine Chance und man muss jetzt vorsichtig sein, dass man sie nicht kaputt macht. Sonst muss man sich da wieder rausgraben aus diesem Loch. Und ja, das sehe ich genauso wie du. Also wir haben uns das Thema mit den Listicles vor allem sehr konkret angeschaut. Mhm. Und ich habe gesehen, wie es funktioniert. Und ich dachte mir, das ist krass, dass es funktioniert. Das ist aber so offensichtlich und so einfach zu beheben von den LLMs und von Google aus, das kann nicht lange gut gehen. Und es ist auch nicht lange gut gegangen. Bis es dann das erste Mal runtergegangen ist, waren es, glaube ich, 5 Monate. Und es geht jetzt immer weiter runter. Also ist ja logisch. Das wäre die erste Maßnahme, die ich ergreife, dass ich solche Listicles weniger, also außer von autoritativen Quellen, weniger Wert schenken würde.
Ja, am besten funktioniert es trotzdem, wenn man das mal überprüfen müsste oder will. Wir sind einfach mal bei Google suchen. Wer sind die 10 besten Geo-Agenturen? Wer sind die 10 besten Geo-Berater, Consultants etc.? Und dann findet man relativ schnell so diese Listicles. Ne? Aber ich glaube, so unsere Aufgabe ist eher, jetzt hier so auf dem C-Level zu sagen, Mensch, eigentlich hat das ganz viel mit Reputationsmanagement zu tun. Wir haben nur ein bisschen andere Terminologie. Ne? Es ist eben, EAT ist vielleicht ein Google-Konzept, aber eigentlich das, was große Marken schon immer gemacht haben. Hm? Ja. Vielleicht müssen wir so Dinge übersetzen wie, was ist eine Entität? Was sind Grounding Pages, die aber eigentlich nur ja heißen, was bin ich? Was bin ich nicht? Und wo schreibe ich das hin? Da, eigentlich geht es darum, diese Beweisbarkeit zu erhöhen. Und das machen wir eigentlich auch heute, Timon, richtig?
Ja, absolut.
In dem Podcast, also solltet ihr den über soziale Medien verbreiten, sollte irgendwie ein Sprachmodell das finden, sollte das als Quelle aufrufen, dann ist das super, wenn wir vielleicht im Zusammenhang mit Geo etc. stehen. Das ist so, wir machen jetzt eigentlich, wie hatte das mal Will Reynolds genannt, RCS, Real Company Stuff, ne? Und keine, ja. Ey, wir machen mal ein Listicle und dann hätten wir das beendet. Ne? Also deswegen finde ich das so, dieses große Thema ist, Geo diesmal richtig zu verorten und auf diesen, also hier auch gleich den Rückenwind zu nutzen und sagen, lass uns doch mal SEO auch neu denken. Ne? Also SEO, wie wir es eigentlich schon lange hätten tun sollen. Ne? So wie es Google seit 2012 eigentlich schon gesagt hat, dass wir es eigentlich tun sollten, aber in den meisten Guides steht es halt nicht so drin.
Das stimmt und deswegen finde ich es auch schade, dass wir keinen neuen Begriff genommen haben, sondern dass wir quasi einfach nur das S gegen ein G ausgetauscht haben und alle nennen es jetzt Geo oder sag mir, ob es noch einen anderen Begriff gibt, der gerade relevant ist. Aber Geo ist natürlich gefühlt, finde ich, der falsche Begriff. Ich hätte sowas schön gefunden wie AI Search, aber mal ist halt so.
Ja, genau. Das ist, da gibt es wahrscheinlich dann eben so vielleicht doch ein paar Unterschiede, weil jetzt manche nennen das ja auch dann wieder AIO, ne, und sagen, das ist, aber damit begrenzt man uns eigentlich auf das ganze Thema der AI-Overviews-Optimierung. Und das ist ja eigentlich so, neben der Positionierung, glaube ich, in dem Bereich ist es so ein zweites großes Thema, dass wir eben so von so einer einzelnen Plattform, wir waren alle auf Google immer, ne, und wenn ich jetzt gesagt hätte, Timon, wie sieht's mit Bing aus, sollen wir da auch optimieren, hätte man gesagt, ach, Bing, ja. Ja, die Bing Webmaster Tools, die habe ich, ja. Aber wir hätten eigentlich gesagt, naja, was bei Google funktioniert, funktioniert bei Bing. Mhm. Diesmal nicht so. Wir haben so eine wirklich so eine Multiplattform-Ökonomie, wo wir hingehen und sagen, guck mal, wir haben AI-Overviews, wir haben den AI-Mode, wir haben ChatGPT, wir haben Perplexity, wir haben Claude, ne? Und alle sind halt eben leicht anders und heißt, wir müssen so ein bisschen so auch so Best Practices finden und sagen, wo wollen wir denn überall präsent sein? Ne? Überall oder nur die Google-Welt oder auch bei ChatGPT und Perplexity.
Na, da überrascht mich am meisten, wie unterschiedlich die Ergebnisse von ChatGPT versus Overviews, also AI-Overviews und KI-Suche von Google sind. Also wirklich, das ist Tag und Nacht. Also es ist Tag und Nacht. Das ist nicht mal eine andere Sortierung. Ah, du bist hier mal auf der 5 und da mal auf der 7. Nee, das ist einfach 0 versus 1 oder 0 versus 10. Ja, also es ist komplett andere Planet. Das finde ich auch sehr spannend. Und das stellt uns auch vor Herausforderungen. Zum Beispiel Perplexity hat natürlich eine sehr kleine Userschaft, das muss man einfach mal sagen. Deswegen optimiert man da wahrscheinlich eher nicht für. Aber trotzdem, es ist Multiplattform und das ist natürlich auch spannend. So war es nämlich am Anfang von der SEO-Zeit auch. Da gab es nämlich deutlich mehrere Suchmaschinen. Fireball zum Beispiel noch. Und das hat sich natürlich geändert. Aber vielleicht kommen wir nochmal zu einem sehr kontroversen Thema. In unserer Branche, fairerweise. Die LLMS-Text. Da möchte ich mal deine Meinung zu hören. Ich hab eine klare Meinung dazu. Aber ich würde deine Meinung gerne hören.
Ja, also ich glaube, lustigerweise, ich hab es angeguckt kurz und dann habe ich gedacht, ist mir egal. es war relativ schnell, weil es, glaube ich, auch, also, wie soll ich das erklären? Ich glaube, dass wir auch schon in der SEO haben wir immer versucht, in so ein bisschen schwierigen Welt, ja, also wenn man sagt ein EAT, dann sagt man, ja, aber das kann man gar nicht greifen. Ah, Core Web Vitals, das ist super, da kann ich auf 100 optimieren, ja, so ein genau. Wert. Die Robots.txt, da kann ich was reinschreiben. Ja? Also wir haben versucht, aus etwas, was ein bisschen schwerer beherrschbar war, uns auf beherrschbare Metriken und beherrschbare Systematiken zu konzentrieren. Ja? Und lieber ist mal als SEO-Agentur hingegangen und sagt, wir haben euch, keine Ahnung, nehmen wir an, wir haben euch in den Core Web Vitals haben wir euch auf 100% optimiert. Die einzige Frage war, hat euch das irgendwo auf Nummer 1 gebracht? Ja? Und dann könnt ihr ellenlang über die Robots.txt reden. Ja? Und ich glaube, so ähnlich ist das auch. Jetzt versuchen wir wieder so ein bisschen Sicherheit zu gewinnen, aber am Ende geht es halt einfach darum zu sagen, wer bin ich, wer bin ich nicht, wo schreibe ich das hin und wie wird das extern bewiesen. Und damit, glaube ich, steht dieses ganze Thema Brand total zentral und das ist halt viel schwerer in so einer Welt, aus der wir kommen, die immer heißt, ich habe das gemacht und ich muss beweisen, dass das die Wirkung war. Ne? Und jetzt ist ja immer so, ich habe das gemacht und ich habe keine Ahnung ganz genau, ob das funktioniert.
Ja, ja. Ich finde die LLMS-Text sehr interessant, weil sie ja auch ein Vorschlag ist von einfach einem Entwickler. Verstehe ich auch, dass es so einatmen möchte und ich verstehe auch genau diesen Drang, den du sagst, dass man einfach was sehr Konkretes haben möchte. Ich habe mir die LLMS-Text auch angeschaut. Ich wurde auch sehr oft darauf angesprochen, weil ich auch technischer SEO bin. Und ich muss sagen, warum sollte eine Suchmaschine das nutzen? Ja, das ist, egal in welcher Ausführung, es gibt Sitemaps, es gibt Robots.txt schon und als LLM kann ich mir einfach die Seite schnell ziehen und dann auslesen und dann kann ich damit machen, was ich will. Deswegen bräuchte ich LLMs Text gar nicht. Klar, ich für eine kleinere Seite oder für eine riesige Seite als Verweis, maybe, aber das machen die ja alle selber. Also dafür gibt's ja die genialen Retrieval-Systeme wie Google. Und nur um es nochmal ganz konkret einzuordnen, wenn ich das mit einem Kopfdruck deployen kann in meinem CMS-System, ja, da würde ich draufdrücken, weil es tut ja auch keinen Schaden, ja. Aber ich habe bei vielen gesehen, dass es extrem aufwendig ist zu implementieren. Und da habe ich dann tatsächlich den Kunden auch abgeraten, davon das zu tun, weil es nicht der erste relevante Step ist, um KI-Sichtbarkeit zu bekommen.
Ja, also genau. Ich glaube, ich würde eigentlich, und das hätte ich auch schon früh in der SEO gesagt, Technik ist immer die Voraussetzung, Crawlbarkeit, Indexierbarkeit, ja, aber eigentlich würde ich mich eher auf so Dinge konzentrieren, da glaube ich, das gewinnt einfach an Gewicht, ist, wenn ich eine Seite habe, habe ich da belegbare Aussagen mit einer klaren Quelle. Ja? Und ich glaube, ich würde mich wirklich intensiv mit dem Thema EAT beschäftigen. Ich würde, glaube ich, das Thema Topical Authority und Entitäten, ne, wenn ich so ein bisschen Terminologie hätte, würde ich sagen, darauf würde ich mich konzentrieren. Ich würde mich darauf konzentrieren, dass ich als Marke möglichst konsistent über das ganze Web genannt werde. Das kennt man aus der Local SEO, da war das auch schon wichtig, ne, dass so bestimmte Informationen wie 121 Watt GmbH, ne, dass das einfach sehr konsistent wahrgenommen wird. Aktualität, total wichtig. Das war auch früher wichtig, Freshness war immer wichtig, aber Aktualität ist wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen wichtiger, weil die KI die Verantwortung übernimmt für die Inhalte und lieber sagt, das ist ein bisschen veraltet. Ich glaube, ich nehme das lieber nicht. Timon hat einen super Artikel geschrieben, der ist sehr aktuell. Ne? Und vielleicht kann man das einfach mal so machen, kann das auch mal zur Verfügung stellen und diesen ersten Aspekt, den ich gesagt habe, so belegbare Aussagen, einfach mal so ein Prompt schreiben, so in der Richtung, so wie, du bist ein kritischer Faktenprüfer, ich gebe dir jetzt gleich die URL hier einer Webseite und liste mal jede einzelne tragende Passage einzeln auf und bewerte einfach pro Aussage, ist eine Quelle genannt, ist ein Datum erkennbar, ist das eindeutig genug, ist das eine echte, gute, belegbare Quelle. Ja, und einfach das durchlaufen lassen, weil das wahrscheinlich die Dinge sind, die viel wichtiger sind als eine LLM.
Ja, das stimmt schon. Kannst du vielleicht, damit es für unsere Zuhörer ein bisschen greifbarer wird, und wir haben ja oft darüber gesprochen, über das Thema Knowledge Graph und Entitäten, könntest du das mal vielleicht an einem greifbaren Beispiel einfach kurz erklären, was damit gemeint ist?
Was eine Entität ist?
Ja, was eine Entität ist und auch wie das zusammenhängt mit dem Knowledge Graph.
Ja, genau. Also der Knowledge Graph kam ja, das ist ein Blogartikel aus dem Jahr 2012 von Amit Singhal, dem damaligen Suchchef, und der sagte eben, from strings to things. Das war der Übergang von der Keyword-Orientierung hin zu, begreife, wie die Wirklichkeit aussieht. Ja, und das konnte man über Keywords nicht gut lösen, weil das halt einfach nur eine Verkettung von Zeichen war. Aber Google wollte eben über diesen Knowledge Graph damals Beziehungen schaffen. Ja, und jetzt, ihr kennt wahrscheinlich, wenn ihr jetzt zuhört, Dennis Schröder, den Basketballer. Und Dennis Schröder ist zum Beispiel geboren in Braunschweig. Ja, und in Braunschweig, glaube ich, steht die Atomuhr. Ja, und jetzt kann Google hier Beziehungen machen und sagen, Dennis Schröder ist ein Basketballspieler, der aus Braunschweig kommt. Und im Seminar versuche ich das immer so darzustellen, dass ich sage, so Entitäten sind so Art Assoziationen der Menschen. Also das, was was jetzt zum Beispiel eine Google oder auch eine KI-Suche in Verbindung bringt mit Timon Hartung. Ja, und Timon Hartung bei dir, die erste Assoziation wäre, Timon Hartung macht Technical SEO. Ja, so, und das wäre, wenn man Menschen fragen würde, wäre das ihre Assoziation mit dir. Und für eine KI wäre das die Assoziation, sprich die Entität, und sagen, das ist die Verbindung, die wir haben. Timon macht Technical SEO. Warum? Weil du das seit 10 Jahren, seit 15 Jahren, das da draußen im Internet steht. Das ist dein LinkedIn-Profil, das sind die Themen, über die du sprichst, und damit hat sich so eine harte Verknüpfung ergeben. Ja? Timon hat auch vielleicht eine, wenn man jetzt sagen würde, ja, und Google Ads, dann würde man sagen, ja, kennt er auch. Ist aber wahrscheinlich, ich wollte jetzt nicht Unrecht tun, Timon. Ne?
Also nein, alles gut.
Aber Timon hat auch was von Google Ads mal gehört, hat irgendwann mal was dazu erzählt, aber es ist eine sehr schwache Verknüpfung. Ja? Mhm. Und das wollte Google schon 2012 und die KI-Suchen eben auch, zu sagen, wie ist etwas hier miteinander assoziiert, und halt bei den KIs heißt es halt Entität.
Ja, genau.
Verbindungen, die ein System zu anderen Themen hat.
Ja, also das ist, danke für die Einordnung. Das hilft auf jeden Fall sehr, weil das nochmal das Ganze deutlich klarer macht. Und ich glaube, so können die Zuschauer das auch nochmal ein bisschen verstehen. Und deswegen ist auch das Google Author Profile ja abgeschafft worden, dass man das selber verknüpfen muss, weil Google das selber versteht mittlerweile, wer ein Autor ist und wer über was schreibt.
Ja, um dann zu sagen, guck mal, ich kann jetzt eben zum Alexander, kann ich eine starke Verknüpfung machen zum Thema. Das versteht, kann man auch abfragen und einfach sagen, mach mal einen Entitätscheck, was bringst du mit Alexander Holl in Verbindung? Ja, oder gib mal einfach euren Namen ein, Timon Hartung. Und das könnte ich jetzt live machen und dann würde man eben sehen und sagen, das ist eine starke Assoziation, eine starke Entität. Alexander ist an der Schnittstelle von KI, SEO, Geo und Data. Das mag der gerne. Ja, das haben die gelernt und das ist auch sehr glaubwürdig. Wenn ich mich hinstellen würde und sage, hey, ich mache jetzt Influencer-Marketing, dann würde die KI sagen, das glaube ich dir nicht.
Und das, die Optimierung davon geht ja darüber, das konsequent gleichbleibend darzustellen über die verschiedenen Quellen und Seiten, die man hat. Und das ist diese Optimierungsarbeit, von der du ja auch da redest.
Ja. Genau, also das ist so für mich so ein total zentrales Thema. Das nennt man dann so ein bisschen so Topical Authority. Am Ende heißt es, glaube ich, dass ein Unternehmen, aber auch eine Person eben nicht sagen kann, egal was, ich habe immer Expertise dazu, sondern man hat am Ende vielleicht zu 2, 3, 4 Themen Expertise und alles andere wird glaubwürdig, wenn man sagt, ich kenne mich zu allem aus. Ja? Genau das Gleiche muss man, glaube ich, auch machen für sich als Unternehmen. Oder als Website und sagen, ganz klar kommunizieren, das ist meine Expertise und das beweise ich durch eben folgende Themen, ne? Und durch folgende Postings auf LinkedIn und durch folgende Podcast-Einladungen und durch folgende Konferenzen und durch und so weiter. Ja, also eigentlich alles, um extern das möglichst beweisbar zu machen.
Ja, sehr spannend. Wir haben ja eingeleitet auch mit dem Thema Google I.O. Konferenz, Ende der traditionellen Suche. Da hast du auch ein bisschen Einblicke rein. Wollen wir darüber mal kurz sprechen, was uns da erwartet, was da die Vorschläge sind von Google und ob wir dann vielleicht Adieu sagen müssen zu den 10 blauen Links, die auch gar nicht mehr nur noch 10 blaue Links sind, aber
Die es eigentlich schon lang nicht mehr sind, oder? Die 10 blauen Links. Aber ich glaube schon noch, dass da nochmal eine neue Ebene dazugekommen ist. Das sind diese Information Agents, ne, die eben in deinem Auftrag loslaufen und vielleicht selber Entscheidungen treffen, selber auf Webseiten gehen und wir entsprechend natürlich auch Webseiten darauf vorbereiten müssen, dass eben gar kein Nutzer mehr kommt, sondern so eine KI. Und ich glaube, im Vorgriff zu dieser Konferenz hatte Google auch schon ein Paper, also etwas patentieren lassen, beziehungsweise ein Paper eingereicht. Da ging es eigentlich darum, dass die sagten, guck mal, wenn ein Nutzer etwas sucht, dann könnten wir KI-generiert dem so eine Art Landingpage gleich innerhalb der Suchergebnisseite zur Verfügung stellen. Und das, was eigentlich, das war, glaube ich, aus dem letzten Jahr das Paper, das ist eigentlich so ein bisschen so einer der Aspekte, die Google jetzt hier gesagt hat und sagt, hey, wir könnten jetzt eigentlich direkt KI-generiert hier auch Empfehlungen geben oder gleich die Frage des Nutzers beantworten.
Ja, ist richtig krass, ne? Das ist ja Google rewritet ja schon sehr lange die Descriptions und auch teilweise die Titel in den Suchmaschinenergebnisseiten, wenn die nicht gut geschrieben worden sind vom Website-Besitzer. Und jetzt ist ja im Prinzip der nächste Schritt, wo sie sagen, hey, pass auf, deine Seite ist so Schrott, wir machen einfach eine eigene Landingpage, wenn du der beste Kandidat dafür bist, damit der Kunde dann konvertieren kann.
Genau, das ich weiß, dass Jono Aldersen, der ist recht bekannt, so ein Keynoter, so rund auf ganz vielen SEO-Konferenzen, der glaube ich hatte schon vor fünf Jahren gesagt, der Tod der Webseite. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt nicht, die Welt ist ja nie schwarz oder weiß, sondern meistens ist sie grau. Ne? Und wir haben auch noch Schallplatten heute, deswegen wird es auch in 10 Jahren noch Webseiten geben. Aber man sieht halt immer so gewisse Entwicklungen und das heißt, der Wert der Webseite wird wahrscheinlich weniger werden und dafür wird Google eben mehr selber beantworten und jetzt eben nicht so nur, wie man das kannte aus wie ist das Wetter in München, sondern ich suche gerade einen Seminaranbieter zu dem und dann bauen die einfach gerade so eine Art Landingpage für uns und dann kann man halt da vielleicht noch einen Checkout machen oder vielleicht macht den auch gleich die KI. Suche dann, ne, und sagt, Das mache ich gleich. Finde ich noch mit, wenn ich deine Daten habe und deine Kreditkarte.
Das bedeutet ja auch, dass die KI dann verstehen muss, wie die Website funktioniert. Das kann sie, glaube ich, sehr gut. Was glaubst du, was da der relevante Faktor sein wird? Ist es die KI, die sich die Seite einfach durchliest und versteht und dadurch eigene Seiten baut? Oder ist es wirklich das Thema, dass wir dort ein MCP verwenden, also ein Model Context Protocol, um das Ganze zu verbinden? Und erkläre auch gerne, was das MCP ist.
Also ich hätte jetzt, das war jetzt ein harter Sprung auf MCP, ne? Ich überlege, also MCP hätte ich jetzt im Prinzip so ein bisschen anders eingeordnet. Ja, und hätte jetzt eher gesagt, also jetzt versuche ich mal so anders den Bogen zu schaffen. Dieses Thema Geo ist total spannend. Es ist, vieles ist bei Geo, SEO, wie wir sie schon lange hätten tun sollen. Warum haben wir es nicht gemacht? Weil wir meistens überhaupt keine Tools hatten, um das umzusetzen. Ja? Aber inzwischen haben wir diese KI-Tools, also Claude, ChatGPT, Gemini etc., um unglaublich viel uns helfen zu lassen. Und was die meisten erkennen, ist, ich kann Prompt eingeben und dann kriege ich was raus. Ja? Es gibt das Zweite, aber was ich, glaube ich, hier wichtig halte, ist letzten Oktober gelauncht worden, das heißt Skills. Das ist etwas, das wurde von Claude als offener Standard rausgegeben und es gibt eurer KI jetzt so eigene Fähigkeiten. Ja? Und dort kann man dann so eigene Prozesse hinterlegen, eigene Tonalität oder sagen, so mache ich eine Geoanalyse. Und dann gibt es etwas, das kommt auch aus dem letzten Jahr, auch von Claude, das heißt MCP, Model Context Protocol. Und die Idee heißt jetzt erstmal, dass man selber mit seiner KI sich an externe Tools verknüpfen kann. Ja, also ich habe jetzt einen stärkeren Fokus auf SEO, aber hier in dem Fall wäre das, ich könnte jetzt zum Beispiel, um bestimmte Analysen zu machen, könnte ich mich an Sistrix konnektieren. Ich könnte Daten aus zum Beispiel dem Screaming Frog, ganz aktuell letzte Woche gelauncht worden. Ne? Ja. Ich könnte Daten aus Google Analytics holen, aus Sistrix, aus ZBrush und das ohne, dass ich direkt in das Tool gehe, sondern ich gehe direkt über ein Claude-Interface und befrage dann meine Daten. Ja, und das ist eigentlich eher so, also für mich ist MCP, hat ganz viel so mit Connectivity zu tun. Und jetzt eher so in eurer Rolle als SEO-Manager, als Geo-Manager, dass man hier hingeht und sagt, ich kann jetzt bessere Analysen, bessere Datenanalysen machen und Zusammenfassung. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das im ersten Schritt so ganz gut einordnen konnte, aber da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber reden noch.
Ja klar, ich finde das Thema super spannend, weil wir natürlich an der Stelle, also ich habe das Thema MCP auch so gesehen, dass wie die API, die halt auf einem, also wie früher API-Konnektoren waren, wo man aus technischer Sicht auf ein fremdes System zugreifen konnte, ist das jetzt im Prinzip für alle Themen, die aber gar nicht so API-spezifisch sind, sondern eher ist es eine Anweisung, wie ich das System vernünftig benutzen kann und wie ich schneller an die Daten komme, sodass ich weniger Tokens verbrauche. Also sehr, sehr klug. Und ich finde, was ich so beeindruckend dabei finde, ist, wenn man dann sieht, man kann mit Analytics chatten, man kann mit Screaming Frog chatten, man kann im Prinzip auch mit der Google Search Console chatten und diese ganzen Daten dort deutlich besser einordnen, analysieren mit seinem Claude zum Beispiel, aber auch mit anderen Systemen. Und ich hatte gedacht, dass das MCP, vor allem wenn man die Webseiten MCP ready macht, dass dann die KIs da vor allen Dingen nochmal besser mit interagieren können und zum Beispiel auch so Buchungsstreckenelemente oder auch Buchungselemente also einfach besser verstehen können.
Genau, also du meinst so als Protokoll Web MCP, ja?
Genau.
Ja, genau, ich glaube, da gibt es so eine Parallelität in der Begrifflichkeit, ne? Was eher heißt so, dass, und jetzt kommen wir mal hin, dass die Webseite irgendwann eher so der Datenlieferant ist für die KIs, ne? Von Google beispielsweise, die sagen, okay, ich weiß, welche Daten drauf sind und dass ich das entsprechend hier vorbereiten kann über dieses Protokoll. Ja, das hat hier Google gelauncht unter dem Begriff WebMCP. Ich glaube, die ersten, die rausgegangen sind, waren OpenAI, die nannten das dann Agent Commerce Protocol. Aber das ist die Idee, Daten so zu strukturieren, um die auszuzeichnen. MCP in meiner Vorstellung ist jetzt ein bisschen anders, heißt dann wirklich, ich habe jetzt die Rolle eines Nutzers von KI und versuche an eigene Systeme irgendwie Anbindung zu schaffen, um ohne API-Kenntnisse natürlich hier mit der KI sprechen zu können, beziehungsweise mit meinen Daten sprechen zu können. Wäre immer so die Frage, also mit Web-MCP habe ich mich noch nicht in jedem Detail beschäftigt, mit MCP allerdings sehr viel, weil das natürlich total spannend ist für Analysen.
Was sind denn so die spannendsten, ich sag mal, vor allem aus dem SEO-Geo-Sichtpunkt gesprochen, was sind die spannendsten Anwendungsfälle für ein MCP?
Genau, also der die erste Voraussetzung heißt erstmal, muss man fairerweise sagen, man muss die mal zum Laufen bringen. Ja? Okay. Und das muss man einmal machen. Dazu braucht man Claude und zwar die Desktop-App und man muss das schon konfigurieren und ich würde mal sagen, im Normalfall braucht man ein bisschen IT-Unterstützung. Es ist aber keine Rocket Science, weil Timon, du weißt es, ich bin ja BWLer, ne? Und bin kein Entwickler, ich bin kein Technical SEO und ich habe das geschafft, jetzt hier zwischen GA4, Google Search Console, Screaming Frog, SEO, Gets Data for SEO zu konnektieren. Ja, also cool. Das ist möglich, aber man muss so ein bisschen Ambitionen haben. Und viele würden das als die große Herausforderung sehen und sagen, okay, super, jetzt habe ich das. Ich glaube aber, die große Herausforderung kommt dann mit, was könnte man damit machen? Und das Spannende ist hier, und das konnte man eben früher nicht machen, dass man Daten miteinander verbinden kann. Ja, also dass man sowas fragt wie, bei 121 war, bei welchen Top 10 Seminar-Keywords sind wir laut Sistrix auf Platz 1 und wir haben sich hier laut Google Search Konsole im 3-Monats-Vergleich Impressionen und Klicks verändert. Also mit dem Ziel korreliert Sistrix Sichtbarkeitsindex mit Impressionen. Ja, so. Mhm. Und das hätte man früher einfach nur mühsam irgendwie lösen können. Und das ist etwas, was man jetzt eben miteinander verbinden kann. Ne? Ich würde es mal so sagen, so vernetzte Insights. Das ist ein Tool, aber du hast alle MCPs angeschlossen, also alle zum Beispiel SEO-MCPs, die verfügbar sind.
Ja, und vor allen Dingen kannst du es, glaube ich, in einem sehr einfachen Prompt abfragen und kriegst dann die Informationen raus, während du früher ja mehrere Excel-Tabellen sehr komplex verknüpfen musstest, um überhaupt Daten rauszulesen.
Genau, also dann, und ich weiß das jetzt auch wieder in Seminaren, wenn ich dann sage, oh, lass uns mal eine Pivot-Tabelle machen, das haben wir mal so früher so zum Thema Keyword-Strukturierung gemacht. Was ist ein Pivot? Und wenn man dann gesagt hätte, S-Verweis, dann wäre es spätestens, ne? So. Die meisten, mich inklusive, wir waren ja nie so Excel-Profis, ja, sondern wir konnten Fragen stellen. Und das ist jetzt, glaube ich, so dieser große Unterschied, das demokratisiert halt für uns ein bisschen, wenn man nicht Entwickler ist, der Zugang zu solchen Tools und dass ich eben mit guten Abfragen zu Ergebnissen komme. Was man allerdings können muss, man muss die richtigen Fragen stellen können.
Ich glaube, das ist auch spannend, dass natürlich wirklich dieses Critical Thinking, dass es nicht, ja, klar, ein bisschen technisches Wissen, aber jetzt vor allem die richtigen Fragen zu stellen, ist dann super relevant. Und dann kriegst du auch die Antworten. Aber da würde mich mal interessieren, hast du schon mal geprüft, weil du hast ja trotzdem nur ein gewisses Token-Window, in dem du arbeiten kannst. Jetzt importierst du ja relativ große Datenmengen. Das MCP hoffentlich beschreibt das auch gut. Also der MCP-Server beschreibt das ja meistens ganz gut, was man da nutzen soll. Hast du schon Halluzinationen gesehen oder Falschaussagen oder Probleme in diesen Auswertungen oder waren die Sachen wirklich sehr hilfreich?
Genau, also grundsätzlich erstmal ja, das ist total hilfreich, ja, aber also vor einem Jahr gab es oder einem halben Jahr gab es echt, na, eigentlich Anfang dieses Jahres gab es noch echt große Probleme, weil also das Tool der Wahl heißt erstmal Claude dafür. Ja? Nicht ChatGPT, sondern wirklich Claude. Und die Herausforderung war, dass zum damaligen Zeitpunkt, ich habe einen Vortrag auch auf der SMX dazu gehalten, war zum damaligen Zeitpunkt, war das Context-Window, also was verarbeitet werden konnte, lag bei 200.000 Tokens. Mhm. Und fast in jedem Moment hat Claude dann immer gesagt, ah, Moment, ich muss diesen Chat zusammenfassen. Ah, Moment, ich muss diesen Chat zusammenfassen. Ja? Und daraus hat sich einfach so ein bisschen was ergeben, nämlich, dass man hier reingeht bei den Abfragen, dass man relativ klar definiert, welchen Zeitraum, welchen Dimensionen und sofort anfängt zu filtern. Also nicht sagt, gib mir mal alle Daten, sondern sagt, gib mir mal alle Daten rund um das Thema Seminare. Das, was sich bewährt hat, ist trotzdem, dass man relativ klare Terminologie verwendet. Was ich damit meine ist, in der Google Search Konsole heißt es halt Queries. Ja, und wenn man dann einmal von Queries, dann wieder von Suchabfragen und dann von Keywords redet, dann kann es sein, dass diese Tools verstolpern. Ja. Was wichtig ist, wenn man damit arbeitet, ist, dass man sich ein bisschen an einen Prozess hält. Also ich sage, machen wir mal die Mega-Analyse, weil dann haben diese Tools irgendwas gemacht. Ne? Dann ist oft das Context-Window übergelaufen und dann kam meistens eigentlich nichts Vernünftiges, sondern dass man wirklich hingeht und sagt, ich rufe erst die Daten ab, ich lade mir die, vielleicht sorge ich erstmal dafür, dass ich mir so nochmal eine Datei, so eine Zwischendatei erstelle, dann analysiere, dann visualisiere und dann interpretiere. Ich sage aber auch ganz kurz, das hat sich ein bisschen geändert, als Claude mit der Vergrößerung des Kontext-Windows kam, nämlich auf 1 Million Tokens. Mhm. Das hat enorm geholfen, weil gerade diese Beschränkung hat halt bei umfangreichen Daten dazu geführt, in der alten Version immer ging nicht. In der neuen Version ist erledigt das relativ klaglos. Was ich aber immer machen würde, ist immer nach den Daten, also wenn man Daten abgerufen hat, immer eine Validierung reinzubringen. Und sagen, okay, wir haben die Daten, wie können wir überprüfen, ob die zuverlässig sind? Und immer wieder zwischen zu validieren, weil ansonsten kann es schon mal passieren, dass es auch zu einer Halluzination kommt.
Das wollen wir natürlich nicht. Jetzt bist du natürlich wirklich ein absoluter Experte im Bereich Analytics und beschäftigst dich damit auch sehr, sehr viele Jahre schon. Ich würde sagen, weit über 10 Jahre machst du das schon. Da würde mich jetzt mal interessieren, wenn du dir das anschaust, was war so deine größte Erkenntnis, als du mit dem MCP wirklich kommunizieren konntest? Was war deine größte neue Erkenntnis aus den Daten, die du hast? Du kannst auch gerne anonymisiert sagen, aber mich würde einfach mal so interessieren, so du hast so viel Daten in den letzten Jahren analysiert und Vergleiche und Schlüsse gezogen. Und da würde mich mal interessieren, war da so ein Wow-Moment dabei, wo du gesagt hast, boah, krass, das hätte ich sonst nie rausbekommen können?
Ja, also ich glaube, das Erste ist, und ich habe 2010 mit Analytics angefangen, war ja dann 3 Jahre auch für Google unterwegs, habe dort im Auftrag von Google Analytics an Partneragenturen vermittelt. Und eigentlich ganz viel, was wir gemacht haben, war, das nannte sich so ein bisschen so deskriptive Analyse. Ah, guck mal, ich habe hier Quelle Medium, hier siehst du, Google Organic hat 70.000 Sitzungen gehabt, Google Ads und so weiter. Ja? Mhm. Man hat beschrieben, eigentlich haben wir sozusagen betreutes Vorlesen der Daten gemacht. Mhm. Das sehe ich, ja. Und dann hat irgendjemand gesagt, ich glaube, dass das passiert ist. Ja? Das ist gar nicht mehr notwendig so, sondern was jetzt spannend ist, dass wir die Fragen beantwortet bekommen. Ja? Und ich nehme mal etwas aus dem letzten Jahr. Und zwar am 26. März sind die AI-Overviews gelauncht worden. Mhm. Und dann haben manche gesagt, ja, da gab es die große Schere, Impressionen rauf, Klicks runter. Mhm. Oder The Great Decoupling oder das Krokodil, je nachdem, wie man das nennen möchte. Ja. Und jetzt sind ganz viele Beiträge dieser Art draußen, aber die Schwierigkeit war dann für ganz viele, sagen, wie kann ich denn das jetzt analysieren? Wie kriege ich denn das jetzt hin? Und ich sage schon mal, klingt es total doof, aber eine ganz große Schwierigkeit ist schon allein in der Google Search Konsole, neben allen Beschränkungen 16 Monate, 1000 Zeilen. Wenn man so einen Vergleich machen möchte, sagen, okay, 26. März, ich würde gerne die 30 Tage davor analysieren, ich muss aber vielleicht 26. März wäre blöd, da ist ja gelauncht worden. Ich nehme mal den 24. März und muss jetzt 30 Tage zurückrechnen. Ja? Und alleine das einzustellen ist so kompliziert, obwohl man wusste, was es will, weil man musste dann laufend in dem Tool agieren, ja, sich die Zeiträume überlegen. Aber am Ende wollte man ja vielleicht wissen und sagen, pass auf, ich habe einen 30 Tage Zeitraum vor diesem 26. März und nach diesem. Ich würde gerne wissen, wo habe ich wirklich ein vielleicht AI-Opfer gehabt, ja, wo die Impressionen raufgegangen sind und Klicks vielleicht runter? Wo habe ich vielleicht einfach einen Ranking-Verlust gehabt? Ja, und diese Analyse, die wäre so aufwendig gewesen aus meiner Erfahrung, dass die meisten das einfach gar nicht gemacht haben, sondern einfach gesagt haben, ja, so sagt der Markt es draußen, wahrscheinlich bei uns auch. Und das sind aber jetzt genau solche Dinge, die kann man überprüfen, ja, und sagen, das ist mein Ziel, so gehe vor. Und dann kann man das Ganze vielleicht noch validieren über die Kombination mit einem anderen SEO-Tool, das heißt Data for SEO, und kann sagen, okay, das waren meine AI-Overview-Opfer zum damaligen Zeitpunkt. Wie sieht es denn aktuell auf der Google-Suchergebnisseite aus? Ja? Und Data for SEO ist ein Tool, mit dem kann man dann eben über die KI live auf die Google-Suchergebnisseite gucken und einfach sagen, wie sieht es denn jetzt im Augenblick aus? Ne? Vielleicht hat sich aber seitdem was geändert.
Ja, sehr spannend. Also die Analyse ist sicherlich auch eine der spannendsten, die man machen muss, weil darüber natürlich viele Leute diskutieren und sagen einfach, also seitdem AI-Overviews draußen sind, Impressions hoch, Klicks runter und natürlich für manche desaströs natürlich an der Stelle. Conversions meistens ähnlich, das muss man auch mal sagen dazu, aber ja, das ist schon krass.
Werde ich zwar, ganz kurz, Timo, bevor wir weiterreden, wie lange ist noch Zeit, diese Analyse zu machen?
Ja, nicht mehr lang, weil 16 Monate laufen ja bald ab.
Genau, 16 Monate, ne? Also ich überlege gerade, 26. März, ne? Dazu brauchen wir also so ein bisschen Februar, Märzdaten wahrscheinlich, ja. Und jetzt muss man ein bisschen klug rechnen. Also maximal noch so im Juni, Juli.
Ja, ja, genau, genau. Also wir speichern tatsächlich alle unsere Daten weg, ne? Aber wir exportieren die aus der Google Search Console und speichern die länger. Aber tatsächlich bei anderen ist das natürlich dann sehr, sehr schwierig. Und fairerweise Analytics-Daten nutzen wir für so eine Analyse eher nicht, weil sie sehr unpräzise sind durch die ganzen Cookie-Ja-Nein-Geschichten und sowas. Mhm. Da kriegen wir nicht, in meiner Meinung nach, die besten Daten raus. Ja, aber wenn wir schon darüber sprechen, was sind denn die Limitierungen, die du siehst bei so einem MCP-Modell mit Claude und den verschiedenen Datenquellen?
Ja, also ich glaube, es ist, also Punkt 1 ist es erst einmal die Fantasie, was wir fragen könnten. Mhm. Ja. Es ist, weil wir plötzlich ja etwas haben, was wir davor nicht hatten. Wir haben die Möglichkeit, auf 6-7 Tools parallel zu gehen und immer mehr rüsten ja auch nach. Ne? Und sagen, Mensch, was könnte ich, welche interessanten Fragen könnte ich eigentlich aus der Kombination zwischen Screaming Frog, das ist eben letzte Woche gelauncht worden, Screaming Frog MCP, Data for SEO MCP und der Google Search Console Daten machen. Ja. Ja? Also ich glaube, da ist dann kommt, glaube ich, die zweite große Herausforderung, wie formuliere ich das richtig in einem Prompt?
Ja? Sehr gute Frage, ja. Frage ich dich jetzt.
Indem man eine gewisse Struktur reingibt, ja, mhm. Und einfach sich an einen Prozess auch hält. Ja? Also dass man sozusagen den Prompt als quasi Prozess sieht und sagt, wie das halt immer in der Data Science ist, sagen, du machst erst Datenabruf 1, dann machst du Datenabruf 2, dann machst du Datenabruf 3, dann machst du einen Zwischenbericht und dann kommt die Frage und dann werden wir versuchen, erste Analysen zu machen, dann machen wir eine Interpretation dieser Daten und dann machen wir eine Visualisierung. Ja? Also wirklich sich strikt gerade beim Thema Datenanalysen an einen Prozess zu halten. Und das Nächste ist eigentlich etwas, was ich gar nicht weiß, ob das so als Begrifflichkeit schon mal irgendwo untergekommen ist. Das heißt Kontextrot. Weiß nicht, gar nicht, ob dir das was sagt.
Kontextrot. Kontextrot nicht, ne?
Also bitte googeln. Das ist ein Claude-Konzept. Also ist nicht keine Erfindung von mir, sondern ist ein Claude-Konzept. Und das bedeutet, dass hier diese KIs ab einer gewissen. Du guckst gerade nach, oder, Timon?
Ja, ich google das gerade.
Genau. So, was ist Kontextrot? Ja, da müsste Claude irgendwann erscheinen. Und
okay.
Das ist dann so, dass die KI, das heißt dann so Context Drift, also was es heißt ist, wenn man eine Abfrage macht und dann sagt, okay, ich habe eine Frage hinterher, okay, super, danke für die Antwort, da habe ich noch eine Frage und das ist jedes Mal, wenn ich nachfrage, würde sich das technisch ein Turn nennen. Und wenn ich mal in so einem Prompt, in so einer Konversation so 12 bis 15 Turns gemacht habe, kann es sein, dass die KI einfach vergessen hat, was deine Anweisungen davor waren,
ja,
im Prompt. Und was ich damit meine ist, und ich hoffe, dass die meisten Zuhörer auch aus der SEO-Branche kommen, da muss man das jetzt nicht groß erklären, aber wenn man zum Beispiel mit Daten arbeitet aus der Google Search Konsole, dann sind die immer gewichtet nach Impressionen. Mhm. Ja? Und dazu kann man eine Rechenregel aufstellen und sagen, hey, du hilfst mir dabei, das zu analysieren, folgende Rechenregel gilt. Ansonsten bildet so ein KI-Tool einfach nur so einen Durchschnitt aus. So, und das hat man vielleicht einmal festgelegt, diese Regel. Und dann hat man ganz, ganz viele Turns gemacht. Und dann sagt die KI plötzlich, und du merkst es gar nicht, hat seine Rechenregel verändert, weil sie einfach Durchschnitte gebildet haben. Und dann fragst du nach und sagst, oh, sorry, das habe ich vergessen, das stand ganz am Anfang. Das ist irgendwie, das nennt man so Context Drift, wenn einfach so Dinge, ja, vergessen werden. Ja, und so ein großer Begriff darüber heißt eben Kontextrot. Und der ist eben so offiziell dokumentiert von auch Claude, dass das einfach heißt, Kontext geht verloren. Und damit kann es dann auch eben zu falschen Interpretationen kommen.
Sehr spannend. Ich kenne dieses Lost-in-the-Middle-Problem, dass wenn du ein großes Textfenster, also ein großes Kontextfenster rein nimmst, jetzt, ich will nicht übertreiben, aber sagen wir mal 10 Seiten PDF, und das kann sein, dass es auch schon behoben ist bei der kleinen Menge jetzt, aber dass die KI extrem gut die erste Seite und die letzte Seite kennt, aber die mittleren Seiten nicht kennt. Die kennst du einfach nicht. Da kannst du eine Frage stellen zur Seite 5, die kann sie nicht beantworten. Und das ist krass, und das beschreibst du ja auch gerade, dass eben dieses Kontextmenü das immer verliert, immer mehr, weil es immer mehr zusammenfassen muss. Ja. Ist das auch ein Problem, wenn du richtig viele Tokens hast, oder ist es dann eher weniger ein Problem?
Nee, das kann auch passieren, und dann merkt man das nur so gar nicht so, ne? Weil plötzlich die KI so ihre Rechenregel verändert hat. Ja? Und da gibt es halt, das ist jetzt eher so ein Prompting-Thema, da gibt es halt einfach so ein paar Dinge, die man machen kann. Zum Beispiel, dass man das Ganze in ein Project abbildet. Ja? Okay. Also ich bleib mal bei dieser Google Search Console Rechenregel.
Ja.
Wenn ich die im Prompt eingebe, dann steht es halt oben. Ja, und dann macht man die Turns, und zum Schluss sagt das Tool immer, also es sagt es dir gar nicht, sondern es macht es einfach, ich habe die Rechenregel leicht abgeändert. Ja, du kommst zu anderen Zahlen. Hast du das als Project und in der Systeminstruktion oder als Knowledge hochgeladen, ist es permanent im Hintergrund. Ja? Okay. Dann hast du die feste Regel, und damit könnte man das schon mal reduzieren. Ne? Aber es ist halt immer die Frage, wie die Menschen auch draußen arbeiten, ob sie eben mit sowas wie Projects arbeiten. Ne? Das wäre so ein Ansatz, um das Ganze zu vermeiden. Du könntest auch hingehen und irgendwann sagen, ich versuche nach einer bestimmten Anzahl von Turns eine Zusammenfassung zu machen und sagen, okay, lass uns mal jetzt, wo wir hier angekommen sind, alles, was wir bisher erarbeitet haben, zusammenfassen, validieren, und auf dieser Basis eröffne ich dann einen neuen Chat. Ich mache so eine Art Handover.
Ja, oder das Ganze in eine .md-Datei exportieren und dann quasi als dann als System-Prompt hinterlegen, weil der wird ja immer gezogen, glaube ich. Der wird bei jedem Turn mit diesen Markdown-Files, wenn die im Projekt liegen, werden ja immer gezogen, glaube ich, als Systemanweisung.
Genau, die sind sozusagen als permanenter Hintergrund, aber nicht, wenn du es einfach oben im Prompt mal eingibst.
Ja,
das ist eine normale Konversation. Ne? Und jetzt könnte man so hingehen und sagen, pass auf, du hast irgendwie so eine Richtung Prompt, fasse den aktuellen Arbeitsstand, ne, in einem hochstrukturierten Markdown-Dokument zusammen, extrahiere alle harten Fakten, die wir bisher hatten, dokumentiere alle Zwischenschritte, die du gemacht hast, und alle Schlussfolgerungen, und dann nehmt ihr das Dokument und startet dann mit einem neuen Chat, sozusagen als Input aus dem alten.
Ja, sehr spannend. Da müssen die doch schon dran arbeiten, das zu lösen, weil das ist eine Thematik, die ist mir auch tatsächlich aufgefallen. Nicht bei sowas Gravierendem wie eine Rechenregel, aber es war witzig. Ich hatte mir immer so eine Liste gemacht. Also ich hatte relativ viel Kontext gegeben und dann immer weiter gefragt und die Liste immer verfeinert. Also im Prinzip, man kann sich so vorstellen, wie viele Produkte zur Auswahl und dann reduziert und die Produkte in die Reihenfolge gebracht und Kombination mit anderen Produkten. So, und dann waren da immer Produkte dabei, die ich nie erwähnt hatte. Also nie. War einfach dabei. Und die waren auch immer wieder dabei. Die habe ich gesagt, nee, das brauchst du nicht. Dann war es aber später einfach wieder mit dabei. Und dann hat er gesagt, ja, nee, aber das Produkt brauchst du doch, weil du das und, oder brauchst du nicht, weil du das und das kombinierst. Und das fand ich sehr interessant, weil ich natürlich das war jetzt keine dramatische Sache. Aber ich dachte mir, das ist komisch, dass der das immer wieder reinzieht. Und ich denke, da hatte ich genau dieses Thema schon.
Genau, also das ist, da kommst du so an so ein Problem, wo du von Hölzchen auf Stöckchen. Ah, nee, da hast du einen Fehler gemacht, da hast du ein Produkt erfunden, und dann sagen ja die KI-Tools, ach Timon, sorry, da hast du total recht, den Fehler mache ich nochmal. Okay, ich habe das korrigiert. Und dann guckst du es an, denkst du, da sind jetzt aber zwei andere Fehler, sind ja jetzt, da hast du dieses Produkt korrigiert, aber dafür sind zwei andere Fehler drin. Ja, und dann kommst du aus dieser Verwirrung kaum noch raus. Es sei denn, du hast einfach so einen Prompt, sag, mach mal eine schöne Zusammenfassung, eine gute Zusammenfassung, und dann lass uns einfach neu starten. Aber besser im Project.
Ja, und ich starte dann tatsächlich meistens einen neuen Chat, weil ich merke, da ist dann Dead End und da lässt sich ja auch nicht mehr rauskorrigieren. Ne? Also ich hatte das Lustigste, was ich mal hatte, das wäre also mit einer Vorversion von Google Studio, mit dem Coding-Projekt, das ist bestimmt jetzt auch schon wieder 3-4 Monate her, da habe ich ihm gesagt, bitte optimiere meine, also ich hatte selber eine Seite gebaut mit Google Studio, habe die auch gepublished, und die war aber Single Web Application, also eine URL und drunter alle Seiten. Und das wollte ich halt nicht. Ich wollte halt, dass SEO optimiert ist. Und dann habe ich da 3 Stunden mit Google Studio rumgepromptet und gesagt, hier, mach mir das so, mach das so, verschiedene Ansätze gefahren. Und jedes Mal hat die KI sehr wohlwollend mir geantwortet, aber nichts geändert. Das muss ich sagen. Und dann habe ich halt auf Claude Code gewechselt, fairerweise an der Stelle. Ja. Das hat dann sofort funktioniert.
Das ist ja auch kein Zufallserkenntnis, sondern das ist auch wirklich, Claude hat ja diesen Fokus, das hat der Pip Glöckner auf der OMR in einem tollen Keynote gesagt, Die haben den Fokus auf B2B gesetzt und auch stark auf das Thema Entwicklung. Also falls, ich bin ja selber jetzt kein Entwickler, mache jetzt nicht so viel mit Cloud Code, aber ich weiß, dass das eigentlich so das Tool der Wahl ist, Cloud Code. Ne? Aber ich bin auch großer Fan von Cloud inzwischen und ich würde mal sagen, 80% all dessen, was ich mache, ist in Cloud, 10% in Gemini und 10% in ChatGPT.
Ja, super spannend. Hast du denn abschließend noch irgendwelche Tipps und Tricks? Wir wollten ja nicht Tipps und Tricks machen, aber hast du vielleicht noch irgendwelche Hands-on-Strategien und Taktiken, die du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest? Ob es jetzt MCP-Thema ist oder Geo-SEO, das lasse ich dir mal frei. Vielleicht möchtest du uns noch was mitteilen.
Ja, also ich habe sozusagen das Abschlusswort. Ne? Also ich hoffe, wir müssten eigentlich Folgendes machen. Wir müssten jetzt eigentlich fast so eine kleine Zusammenfassung machen von dem, was wir besprochen hatten. Also ich glaube aber, so das Erste, weil wir mit dem Thema Geo gestartet sind, ne, aus meiner Perspektive es ist jetzt der Moment, um Geo richtig zu framen im Unternehmen. Ne? Es ist eben ein bisschen mehr als SEO. Ja? Das Fundament bleibt SEO, aber es ist ein bisschen andere Zielgruppe, macht das, verortet das richtig. Und lass den Spam weg. Ja? Wir haben die Chance, auf C-Level gehört zu werden. Aber 6 Monate und dann ist das vielleicht wieder vorbei. Ne? Das Zweite ist, ich wäre, glaube ich, vorsichtig, auch wenn mich es neu verorte, einfach sagen, ja, das ist ja SEO, dann würde jeder auf C-Level sagen, ja super, dann habt ihr die gleichen Ressourcen. Sondern ich glaube, man braucht für diese ganzen Technologien, die wir besprochen haben, Web-MCP, ACP, alles, was da kommt, braucht man Ressourcen und Know-how. Das dreht sich so schnell, dass man wirklich gucken muss, wie man da irgendwie dran bleibt. Ich glaube, wir müssen uns stark auseinandersetzen mit, was passiert in einer Welt, wo der Klick nicht mehr relevant ist, sondern irgendwo die Sichtbarkeit oder die richtige Sichtbarkeit. Was hat das eigentlich für Konsequenzen? Und rund um das Thema Prompten, was wir jetzt hatten, ich glaube, diese Welt da draußen, rund um das Thema Geo, SEO etc., es ist wirklich schwieriger und anspruchsvoller geworden. Und zwar deutlich. Aber nutzt diese ganzen Tools, nutzt Skills, nutzt MCP, nutzt die KI selber, um euch wirklich helfen zu lassen. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste für mich. Ich habe meistens gar nicht mehr so viel Zeit, um alles, was ich mit der KI zu arbeiten, dann auch umzusetzen. Aber die KI ist wirklich eine wahnsinnig große Hilfe in dieser ein bisschen komplexeren Welt. Und damit muss man sich dann eben auch mit dem Thema Prompten als Basis auseinandersetzen. Und deswegen finde ich das Thema so spannend, weil es gerade so ganz viele Dinge zusammenkommen. Und ich sage aber auch danke mal, Tim, und für die tolle Einladung und das schöne Gespräch.
Ja, super gerne. Zum Abschluss noch, Alexander, und danke für die wirklich schöne Zusammenfassung am Ende. Wo kann man dich denn finden und wo muss man hingehen, wenn man bei euch ein Seminar buchen möchte und weiter oder tiefer in diese bestimmten Bereiche einsteigen möchte?
Also ich möchte jetzt gar nicht so viel Werbung machen, aber wir sind Seminaranbieter. Wir machen aber auch jetzt inzwischen ein neues Produkt, das nennt sich Insights, wo wir eben vielleicht auch mal kleinere Informationseinheiten zur Verfügung stellen. Und da habe ich dann etwas rund um das Thema MCP, auch den Setup. Und wer das hört, ihr könnt mich auf LinkedIn ansprechen. Dann schicke ich euch einen Prompt rüber, mit dem ihr es schafft, den ersten MCP-Server in Cloud zu installieren. Das ist am Beispiel von Systrix, das ist der einfachste MCP-Server. Und damit hat man so das erste Erfolgserlebnis. Und einfach über LinkedIn kontaktieren und dann schicke ich euch den Prompt zu und dann gebe ich euch vielleicht noch weitere Hintergrundinformationen zu 121 Watt.
Ja, sensationell. Sonst geht ihr auch auf die 121 Watt, also 121watt.de, Watt geschrieben wie der Strom. Und ansonsten kann ich nur sagen, Alexander oder Zander, lieben Dank. Bei dir ist ja immer so, ich muss ja vorsichtig sein, ich darf niemals das andere Wort nehmen, die andere Bindung, deswegen ist mal Alexander oder Zander bei mir. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. War sensationell. Und wenn euch natürlich die Folge gefallen hat, leitet sie unbedingt an jemanden weiter, der das hören muss. Am besten bei euch im Team oder auch andere Kollegen in eurem Bekanntenkreis. Und lasst natürlich super gerne ein Like und auch einen Kommentar da. Und ja, abonniert natürlich auch gerne den Kanal, wenn ihr weiter so geniale Insights bekommen möchtet, wie hier mit dem Zander zusammen. Und sonst kann ich nur sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ich kann nur sagen, bis es wieder heißt Marketing meets Technology, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Und ja, euch eine schöne Zeit. Ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zur nächsten Folge.